ich sage es mal so, es gibt einen Trainer, der dafür sorgen muss, dass da jemand auf dem Platz steht, der auch spielberechtigt ist. Es gibt im Staff jemanden, der dafür Sorge tragen sollte, dass der Trainer über sein Coaching hinaus die Regeln beachtet. Das hat nicht funktioniert. Und wir waren damals, ich weiß nicht, 400 Leute in Würdingen gewesen und wir haben's, der lief sich ja schon warm. Ja, da haben wir gesagt, haben wir gebrüllt aus dem Block, nein, nein, bloß nicht. Ja, und es hat keiner auf uns gehört. Und dann gesagt, also wenn ihr so blöd seid, dann hätten wir gerne, ich weiß noch, was ich damals gesagt habe, was jetzt alles gekostet hat mit Eintritt und Bussen und so weiter, 10.000 Mark oder so, das soll der Hesel doch bitte bezahlen. Das war für die Eintracht ein Unding gewesen. Also ich hatte, ich glaube, die Pressemitteilung, die habe ich, glaube ich, noch irgendwo, die ich damals per Fax verschickt habe, ja.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Ja, herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, offizieller Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma. Ich war lange nicht mehr hier, aber es hat sich einmal mehr nicht ergeben. Aber heute freue ich mich umso mehr, dass wir mal wieder einen Fan haben. Heute geht es um die Fanszene der 80er Jahre, um den Job des Fansprechers, um den Versuch, in Institutionen zu gelangen und um die Idee, der Fanszene ein Selbstbewusstsein zu geben. Dafür haben wir uns einen geholt, den viele noch kennen, denn er war ein Gesicht der Fanszene der 80er Jahre. Anjo Scheel, Fanaktivist 80er Jahre und bis heute wilder Eintracht-Fan. Willkommen, Anjo.
Ja, danke, Matze. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt, glaube ich, für den Termin 6 Jahre gebraucht. Ne?
Für den Termin haben wir 6 Jahre gebraucht. Ich habe mir gesagt, Anjo, wir müssen das mal machen. Wir haben auch schon einen gemacht mit Tommy Kumpetat vom Bockenheim-Bembel, mit Dr. Fedor Weiser. Also die Fanszene haben wir uns schon genauer angeschaut und jetzt kommt Anjo. Ich habe immer noch deine Adresse im Kopf, Max-Hirsch-Straße 31. Du hast direkt am Riederwald gewohnt, direkt an der Geschäftsstelle der Eintracht. Jetzt sind wir heute vor dem Spiel gegen St. Pauli hier im Profi-Camp, Raum Benfica Lissabon. Erinnerst du dich an einen Raum Benfica Lissabon in der Riederwald-Tribüne?
Nein, ich erinnere mich an den Riederwald und die Gegebenheiten sehr, sehr gut. Vor allen Dingen erinnere ich mich an die Story, als wir Jupp Heynckes verpflichtet hat und Jupp Heynckes verlangt hat, dass er eine Einzeldusche bekommt, weil er sich geweigert hat, mit der Mannschaft zu duschen. Das beschreibt, glaube ich, die Zustände ganz gut.
Wurde die gebaut?
Ich gehe mal davon aus, also ich habe es mir nicht angeschaut, aber Jupp Heynckes war jetzt nicht so.
Fun Fact am Rande für die Leute, Jupp Heynckes hat sich auch eine sehr teure Couch liefern lassen. Die hat einen beträchtlichen Betrag gekostet. Und nachdem Jupp Heynckes sein Engagement bei der Eintracht beendet hat, ist diese Couch immer durch den Riederwald gewandert. Zeitweise haben Besucher da gesessen und auf ihre Termine gewartet. Später ist sie ins Nachwuchsleistungszentrum, da hat die Jugend drauf gesessen. Und diese Jupp Heynckes Couch gibt es bis heute. Bald ist die antiquarisch, aber die hat sehr, sehr viel mitgemacht und die hat sich wirklich für die Eintracht rentiert. Gut, aber es geht hier nicht um Jupp Heynckes. Anjo, wie alt bist du? Was machst du heute beruflich?
Ja, ich bin 61 Jahre alt. Ich fühle mich nicht so. Ich stelle es immer wieder fest, auch wenn ich so die Leute von früher treffe. Ich bekomme immer wieder mit, wen es nicht mehr gibt. Das ist oft erschreckend. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Beruflich, ich lebe jetzt in Jena seit fast 1,5 Jahren. Bin dort Führungskraft in der dortigen Sparkasse. Ich muss eigentlich selber drüber lachen, dass ich diesen Job habe, weil das, glaube ich, für jemand, der mich kennt und wie ich mich eigentlich selber gekannt habe, eigentlich 0,0 passt, aber es passt.
Als du bei der Eintracht aktiv warst, stand immer drin, dass du Gärtner bist. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Gärtner. Wieso bist du nicht Greenkeeper geworden? Du hättest heute das schönste Leben haben können, hier heiligen Rasen pflegen, Hybridrasen und was alles?
Das stimmt, also ich habe mehrere Berufsausbildungen gemacht. Mein erster war tatsächlich Zierpflanzengärtner. Das war Anfang der 80er. Allerdings war damals das Problem, die Holländer kamen sehr stark auf, dass der Gartenbau in Deutschland ging zurück. Es war ein Knochenjob, es war kein ungefährlicher Job. Du hattest sehr viel mit hochtoxischen Dingen zu tun. Ja, mein Problem war, da ich ein Lehrerkind bin, hatte ich nie die Aussicht, mal einen Betrieb zu übernehmen und dann wirtschaftlich auch mal tatsächlich Fuß zu fassen. Du warst derart schlecht verdient. Also ich hatte in der Ausbildung, weiß noch, in meinem ersten Lehrjahr 449 Mark. Mein Chef hat mir dann das Weihnachtsgeld in die Hand gedrückt und es war ein Stück Seife und ein Handtuch.
Okay.
Du darfst gerne lachen. Also es ist aus heutiger Sicht ziemlich absurd. Und ich habe damals tatsächlich mein Geld in eine Lohntüte bekommen, weil die Überweisung 20 Pfennig gekostet hätte und dafür war ich zu geizig.
Aber das möchte ich jetzt mal sagen, ich habe eine Ausbildung bei der Sparkasse genossen. Wenn du jetzt bei der Sparkasse in Jena bist, mein erstes Gehalt waren 650 Mark. Ohne Lohntüte wurde aufs Konto überwiesen. Das war jetzt aber auch nicht der Superburner.
Das stimmt. Du
Wobei man gesagt hat, Sparkasse verdient gut.
Ja, das stimmt schon, aber A, hattest du einen sicheren Job und B, keine Samstags- und Sonntagsarbeit.
Deswegen bin ich nie vorangekommen, weil der Aufbaulehrgang war samstags vormittags und da konnte ich nicht, weil ich ja zur Eintracht musste und du hast mich auch mit zur Eintracht gebracht. Wie bist du denn zur Eintracht gekommen, Anjo?
Das ist eine gute Frage, ich kann sie wirklich nicht seriös beantworten. Also mein erstes Spiel im Waldstadion, ich bin im Verhältnis zu anderen sehr viel später zur Eintracht gekommen. Mein erstes Spiel im Waldstadion war tatsächlich 1977 und da hat mich mein Vater mitgenommen mit seiner damaligen Partnerin, die aus Bielefeld kam und es war tatsächlich das dritte Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga zwischen 1860 München und Arminia Bielefeld. Das war total krass und an das Spiel kann ich mich auch noch erinnern, an mein erstes Eintrachtspiel tatsächlich nicht. Eintrittskarten besitze ich seit Ende 78 von Eintracht-Spielen. Und ich glaube, damals hat mich ein Klassenkamerad, der Jürgen, den ich auch ab und zu immer noch treffe, mal mitgenommen. Das war so ein großer Kerl in meiner Klasse. Und ich glaube, dass er derjenige war, der gesagt hat, komm mal mit. Und der war so im weiteren Dunstkreis von Black and White irgendwie verortet und kannte dann auch schon Leute, was mich mega beeindruckt hat. Und ich habe dann die klassische Karriere von unten am Zaun stehend, mich dann im Gelblock im wahrsten Sinne des Wortes dann hochzuarbeiten. Aber das erste Spiel, keine Ahnung.
Also warst du irgendwann Ende der 70er Jahre im Gelblock als 14-Jähriger und hast wie viele dir die großen Fans angeschaut und hast gestaunt?
Man hat gestaunt, das stimmt, ja.
Du hast einen eigenen Fanclub gegründet, du bist nicht zu Black and White gegangen, du hast als Jugendlicher einen eigenen Fanclub gegründet. Wie kam das, wenn du dann im Stadion bist und bist mit Jürgen da, der Kontakte zum Fanclub hat? Wieso sagt man macht seinen eigenen Club?
Das lag daran, dass ich es war ja damals so, du bist in G-Block reingekommen und es gab diese unsichtbaren Territorien. Wenn du keine Ahnung hattest, was ich irgendwo hingestellt, bist ständig weggeschubst worden und hast gar nicht verstanden, warum. Und das hat mich ziemlich genervt. Mich hat es auch genervt, dass vieles von dem, was in den Fanclubs so, sag mal, an Vereinsmeierei war, das hat mich null interessiert. Und ich hatte irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob ich auf Außenseiter-Typen irgendwie eine Anziehungskraft hatte, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwann so ein paar Leute um mich rum und haben gesagt, komm, machen wir einen Fanclub. Das war Fanclub Red Eagles. Und wir hatten dann, ich hab dann so wie diese Rocker, so diese Banner, die hinten auf die Kutten draufkommen, die habe ich dann wirklich in Handarbeit, habe ich selber gestickt. Ja, weil wir natürlich weder Kohle hatten noch wussten, wie sowas geht. Und ich habe 3 oder 4 habe ich fertig bekommen, aber der ist irgendwie nie in irgendeiner Form ein Fanclub geworden, von dem man jemals was gehört hat oder der irgendwas mal auf die Beine gestellt hat. Aber es hat sich gut angefühlt, so eine Kutte zu tragen und die habe ich heute noch.
Die hast du heute noch, okay, ich wollte mich sagen, also bei aller Begeisterung für Fanclubs der 80er Jahre, die Red Eagles sind mir jetzt auch nicht besonders aufgefallen. Was mir aber auffällt, immer in der Nordwestkurve diese Geschichte, man hat im G-Block angefangen, ganz unten zu stehen und ist nach oben durchgegangen, ist ja heute noch so in der Nordwestkurve, muss man schauen, unten sitzen ja die Kinder auf dem Zaun wie früher.
Genau. Also das erinnert mich auch daran, ja. Wobei, der Job damals ein bisschen härter war als heute. Heute freuen sich, da wird es ja auch gepusht, die Kinder und niedlich und so. Aber damals war das schon, eine harte Arbeit, ja, mit Bier holen und allem. Also mein Job war auch immer Bier ins Stadion zu bringen. Ich habe auch mehr Flaschenbier reingebracht. Mein Rekord war tatsächlich mal 12 Flaschen Bier in einem Gang ins Stadion reinzubringen, also in G-Block. Das ist, glaube ich, bis heute Goal. Also.
Du hast einen Fanclub gegründet, die Red Eagles, die sich vielleicht in der Fanszene nicht durchgesetzt haben, aber du bist auch auswärts gefahren. Wie bist du zu Auswärtsspielen gefahren? Weißt du, wann dein erstes Auswärtsspiel war?
Also wann mein erstes Auswärtsspiel war, das muss wahrscheinlich 80 gewesen sein, weil 81 hat die Eintracht mir den großen Gefallen getan, mir zum 17. Geburtstag einen DFB-Pokalsieg zu schenken. Also da war ich schon unterwegs und ich bin meistens mit Fanclubs gefahren, Fanclub Nied. Ich habe jetzt bei meinem Umzug auch noch einen Mitgliedsausweis, konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich Mitglied im Fanclub Nied war. Aber das waren so Sossenheim, Black and White Needs, also die Fanclubs, die es überhaupt mal geschafft haben, Busse auf die Beine zu stellen, da bin ich dann in der Regel mitgefahren. Genau, das erste Auswärtsspiel, ich kann es, wie gesagt, mir fehlen von der Anfangszeit leider Karten, deswegen kann ich das nicht seriös sagen, aber ich weiß, dass ich, also von den Eintrittskarten her, die ich habe, von 1980 bis Dezember 94 jedes Pflichtheimspiel der Eintracht gesehen habe und von 82 bis Dezember 94 jedes Pflichtauswärtsspiel, also inklusive Dnepropetrovsk und solche Sachen.
Da kommen wir noch dazu. Sehr schön. Also, du würdest zu einem intensiven Auswärtsfahrer, du würdest zum Allesfahrer. Wir haben im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen und ich habe gesagt, wir müssen über den Fankurier sprechen, die erste Fanzeitung. Hast du gesagt, es war nicht die erste Fanzeitung, da hast du natürlich recht. Es gab Fanclubs, die haben schon Fanzeitungen gemacht. Der EFC Bockenheim hat diesen großartigen Bockenheim-Bembel gemacht. Nied hat auch mal eine Gazette gehabt. Aber in den 80er Jahren tauchte auf einmal einer im G-Block auf, der stand an der Treppe, wenn du hochgegangen bist, und hat seinen Fußball-Fankurier hochgehalten, den man natürlich als Nachwuchsfan damals mit Freude gekauft hat, weil da mehr drin stand wie in so einer Stadionzeitung, die ja voller Werbung war und vor allem auch viele Fangeschichten standen. Und der Macher von diesem Fußball-Fankurier warst du. Wie kamst du auf die Idee, eine Fanzeitung zu machen?
Also ich kam auf die Idee, weil ich dadurch, dass ich dann nicht nur Eintracht-Spiele besucht habe, sondern wirklich auch in den frühen 80ern angefangen habe, andere Spiele zu besuchen. Es gibt ja unheimlich viele Vereine, die eine große Tradition haben, die heute mittlerweile mehr oder minder in der Versenkung verschwunden sind. Die wollte ich sehen, also gerade im Westen, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertal SV und so. Das sind ja schon traditionsreiche Vereine, die es nicht immer alle ganz nach oben geschafft haben, aber eine starke Fanszene haben, eine tolle Bindung, eine tolle Geschichte. Und solche Spiele wollte ich mir unbedingt anschauen, vor allen Dingen dann am liebsten Knallerspiele, also Rot-Weiß Essen, Schalke 04 und so, das waren dann die Spiele, die ich dann besucht habe. Und habe darüber natürlich Leute kennengelernt, habe dann auch solche, heute würde man sagen, Groundhopper-Scenes in die Finger bekommen, also so Hooligan-Blättchen und eben so Reiseberichte. Das fand ich extrem geil, habe auch sehr schnell die Leute kennengelernt. Also wir hatten quasi so eine eigene Groundhopper-Szene, wir hatten die Adressen untereinander, wir haben uns gegenseitig mit Karten, Schlafplätzen, Mitfahrgelegenheiten versorgt. Also ich weiß noch, weil irgendwann mal saß ich zu Hause, kriegte ich einen Anruf von, ich weiß gar nicht mal, welcher Rastplatz das war, irgendwo südlich von Frankfurt, von Wattenscheide. Wir sind gerade auf dem Weg nach, ich weiß nicht mehr wohin, und ob ich nicht Bock hätte, noch schnell zu kommen und mitzufahren, ja. Da rief mich derjenige an, der die Panda-News gemacht hat.
Captain Seiß.
Wahnsinn. Ganz genau. Ja, Captain Seiß hat übrigens seinen ersten Länderpunkt mit mir gemacht. Da ist er mit mir mitgefahren. Das ist eine Geschichte, die kann ich jetzt leider nicht so ganz öffentlich machen.
Aber bei der
Geschichte ist er dann auch verhaftet worden. Das heißt, er hat also nicht nur seinen ersten Länderpunkt, sondern seinen ersten Knastaufenthalt gehabt. Ja, und da hab ich einfach die Leute kennengelernt. Und ich habe dann angefangen, eben auch, sag ich mal, Berichte zu schreiben darüber, wo es halt dann gescheppert hat. Also ich war zum Beispiel live dabei, als die Freundschaft Dortmund-HSV auseinanderging. Das war das Pokalspiel Schalke-Dortmund auf Schalke. Und die Hamburger Hooligans kamen irgendwie nach dem Anpfiff mit 200-300 Mann. Die Gelsenseen hat schon gewartet, ist raus, hat die aufgemischt und in Dortmund ist in den Block geblieben. Und da haben die Hamburger gesagt, dann brauchen wir diese Freundschaft auch nicht. Ja, also das sind so Sachen, darüber habe ich eben auch geschrieben. Und es ist mir Gott sei Dank gut gelungen, es so zu schreiben, dass Personen nicht identifiziert werden konnten. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dann würde ich heute nicht mehr hier sitzen, weil es mir nicht darum ging, Leute in den Knast zu bringen. Aber was ich eben auch gemacht habe, ist darüber zu schreiben, was und wie unter anderem auch die Polizei gemacht hat. Und das hat mir natürlich dann ein bisschen Ansehen eingebracht, auch innerhalb der Hooligan-Szenen. Was dann dazu geführt hat, dass die mich dann angerufen haben, gesagt, pass mal auf, dann und dann treffen wir uns mit denen und denen da und da, willst du nicht hinkommen. Ja, was eigentlich eine völlig absurde Geschichte ist, weil ich kein Teil von denen bin.
Jetzt bleiben wir aber mal beim Fußball, weil die erste Ausgabe des Fußball-Fan-Kurier war ja eine Fußballzeitung. Und ich habe nochmal nachgeschaut, du hast Vereine angeschrieben und hast gesagt, hallo, ich bin Anjo Scheel, ich bin Bayer Leverkusen-Fan, schenk dir mal was zu. Und dann hast du Vereine bewertet, weil ein Verein hat dir bloß 3 Autogramme geschickt, der andere Verein hat gar nichts geschickt und ein Verein hat 3 Wimpel und einen Schal geschickt. Also, du hast dich ja sehr um das Fansein gekümmert.
Ja, ich fand das auch, ich meine, man muss sich mal überlegen, was Fans auf sich nehmen.
Welcher Verein war denn gut? Welcher Verein hat sich denn um seine Fans gekümmert?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist.
Hast du auch die Eintracht angeschrieben?
Ich weiß es echt nicht. Also du bist besser vorbereitet als ich. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich jetzt, wo du sagst, daran erinnern, dass ich das mal gemacht habe. Aber die Intention war einfach auch mal zu sagen, naja, was Fans auf sich nehmen, das ist gefühlt den Vereinen egal. Und für mich war es wichtig, mal so ein bisschen auch die andere Seite mal darzustellen und sich auch dafür einzusetzen, ja, das ist nicht selbstverständlich. Also ich habe zweimal eine Kündigung bekommen, eine Abmahnung wegen der Eintracht, weil ich halt hingefahren bin und das mir wichtiger war als mein Arbeitgeber, was ein Arbeitgeber aus seiner Sicht halt nicht so okay fand, was zu akzeptieren ist. Das geht, Ehen sind auseinandergegangen. Die Leute nehmen so viel auf sich, nehmen Schulden auf, versuchen alles möglich zu machen und es ist ihnen so ein elementar wichtiger Bestandteil, der so ziemlich lapidar abgetan wird. Ne? Also du wirst ja nicht gezwungen, hinterher zu fahren. Und das war für mich mal so zu gucken, wie gehen eigentlich Vereine mit ihren Fans um. Ja?
Weißt du noch, was du für eine Auflage hattest in der ersten Ausgabe des Fußball-Fan-Kurier?
Also die erste Auflage müsste, glaube ich, so 100, 150 rum gewesen sein. Der hat ja selber geschrieben, zusammengetackert. Und also so muss erstmal einen Tacker finden, der so ein A4 in der Mitte tackert. Ja.
Ich habe mich gut vorbereitet. Ich weiß, dass es auch eine Nullnummer gab, die du nie verkauft hast. Das hast du mal im Interview gesagt.
Du bist echt krass. Ey. Du hast mir im Telefon gesagt, du hättest dich nicht vorbereitet.
Okay, gut. Also die Nullnummer liegt aber auch noch vor.
Ich weiß es nicht. Also durch meine Umzüge und vor allen Dingen jetzt auch nach Jena ist sehr viel weggegangen. Ich habe auch, als ich nach München gezogen bin, habe ich kistenweise an verschiedene Leute in der Eintracht-Szene gegeben mit ganz viel Material, Utensilien, das ich auch nicht so genau durchgeguckt habe. Ist heute, finde ich es ein bisschen schade, weil mir doch ein paar Dinge in Erinnerung sind, die weg sind. Aber ich bin nicht mal sicher, dass ich meine eigenen Fußball-Fan-Kurier-Nummern selber noch habe.
Die haben wir aber. Im Archiv ist der Fußball-Fan-Kurier komplett verzeichnet. Du kannst also einsehen. Gut, dann können wir jetzt mal weiter schauen. Du hast die Nullnummer gemacht, die nicht veröffentlicht wurde. Das weiß ich. Du hast die erste Auflage gemacht, ungefähr 100 Stück. Der wurde für 1,50 Mark, glaube ich, verkauft am G-Block. Ist gut gelaufen. Und man findet dann so ab Ausgabe 2 oder 3 doch einen Trend, wie du es schon angesprochen hast, zu so einer kleinen Randale-Gazette. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen für junge Leute. Das wurde mit Schreibmaschine geschrieben, wurde zusammengetackert, wurde kopiert. Wenn du sagst, du bist auswärts gefahren, damals gab es auch noch keine Anrufbeantworter, du musstest telefonisch erreichbar sein. Deine Kontakte zu anderen Fanszenen hast du über Briefe gekriegt und Telefonate. Aber dieser Fankurier hat sich entwickelt und es wurde dann schon eher so eine Zeitung, die das Rundherum des Fußballs betrachtet hat und wo jetzt nicht die Taktik von Dietrich Weise Thema war oder Kalli Feldkamp, sondern es ging um Köln gegen Frankfurt und die Fahrt nach Hamburg.
Genau. Also es ging um das Drumherum, weil über das, was auf dem Platz, also was da passiert, ich bin aparteiisch, ja, und ich habe nach wie vor gehöre ich zu denen, ich habe keine Ahnung von Fußball. Also mich fragen mich Leute, was tippst du? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich verstehe nichts davon. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe ein Gefühl, ich bin Fan einer Diva. Das muss man sich auch mal immer wieder klar machen. Wir haben eine statistische Wahrscheinlichkeit, die Champions League nicht zu erreichen. Und solange wir es nicht erreicht haben, glaube ich auch nicht dran. Und diese Euphorie, das hat das Tottenham im Spiel gezeigt, kann auch was zerstören. Also wie gesagt, das rundherum ist eigentlich so das, was zu beleuchten galt. Also auch dann so gerade im Thema mit den Randale-Berichten und dem, was ich da erlebt habe, was eine Polizei macht, hat mich dann eben auch so ein bisschen dazu bewogen, mich da mal auszutauschen. Und dann war es so gewesen, dass ja auch der ein oder andere Fanzine-Macher auch, ich sag mal, Fanbeauftragter, Fansprecher oder so diese, es gab so diffuse Sachen, Feigenblätter, die Vereine installiert haben. Und wir haben uns natürlich dann irgendwann auch kennengelernt oder kannten uns schon, haben uns ausgetauscht. Wir haben Aktionen gemacht. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Darf ich ein Beispiel gerade nennen dazu?
Natürlich. Wir können alles rausschneiden.
Es gab ja, nachdem ja in England es verheerende Unglücke gab, dann hat man in England sich dazu entschieden, die Zäune abzubauen. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, wenn in einem Land wie England es funktioniert, dass Erstligaspiele ohne Zäune funktionieren, dann muss es doch in Deutschland auch funktionieren können. Und ich habe dann verschiedenen Fanbeauftragten etc. und mal Leuten, die irgendwie gut vernetzt waren, angeregt, dass wir uns mal treffen und uns mal überlegen, mit welchem Verein wir sowas mal beginnen können. Weil damals war ja die Situation, das wussten viele Vereine selber nicht, dass sie ja das Hausrecht haben. Ja, sie sind immer davon ausgegangen, wenn der DFB etwas sagt, dann müsse man das machen. Du musst überhaupt nichts machen. Der Verein hat das Hausrecht gehabt. Heute ist das anders. Und wir hatten damals die Idee, ich hatte einen Kontakt zu Arze Friedrich im FC Kaiserslautern, weil das war für uns ein Verein, auch vom Präsidium her, wo wir da dachten, na ja, da können wir uns vorstellen, dass sie offen sein könnten für so etwas. Und ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass der DFB den Verein, die haben eine Winterform bekommen, untersagt hatte, sich mit uns zu treffen und dieses Thema zu erörtern.
Das war so der Moment, wo du dann auch politisch aktiv wurdest. Warst du von der Eintracht schon zum Fansprecher ernannt? Es gibt ja heute Strukturen von Fanbetreuung über Fanprojekte, Fanbeauftragte. Damals gab es hier in Frankfurt ein Fanprojekt und das war's. Und warst du von der Eintracht offiziell als Fanbeauftragter anerkannt?
Also es war folgendermaßen, ich war ja erstmal Vorsitzender der Fanclubs, obwohl ich eigentlich gar keinen Fanclub mehr angehört habe. Gab es ja dieses Gremium, bei dem die Eintracht einmal im Quartal, glaube ich, eingeladen hat und bin da gewählt worden als Vertreter der Fanclubs. Und es war nach dem Thema Heisel 1985, gab es ja dann auch die entsprechenden Konsequenzen, dass auch die Politik gefordert hat, dass die Vereine hier was tun müssen. Und so wurde es ab der Saison, 88 oder 89, verpflichtend, einen Fanbeauftragten zu machen. Und das funktionierte damals so, ich bekam einen Telefonanruf, du machst das jetzt. Und so wurde ich Fanbeauftragter von Eintracht Frankfurt.
Und dann gab es die Fanclub-Treffen, gab es auch schon, wo alle Fanclubs zusammengekommen sind? Und dann hast du vorne gesessen und du warst dann auch von den Fanclubs allen akzeptiert? Oder gab es dann auch welche, die gesagt haben, hier Anjo mit deiner Gazette und immer wieder Adler Frontpresswerk, das ist ja, gab es da auch Kritik dran an deiner Öffentlichkeitsarbeit mit Fankurier?
Also es gibt ja immer Kritik, also egal was man macht, und es ist auch in Ordnung. Und das, was ich, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen habe, war auch die Trennung zwischen, ich bin Vorsitzender der Fanclubs und ich bin Fanbeauftragter. Das heißt also, ich war Ansprechpartner für Fanbelange von außen und für die Eintracht, aber meine Aufgabe, so wie ich sie verstanden habe, war in erster Linie Fanclub und Faninteressen der Eintracht-Fans zu vertreten. Und das auch in den Vereinen hinein.
Und hat die Eintracht sich da engagiert? Haben die dir zugehört oder haben die sich nur bei dir gemeldet, wenn es wieder irgendwas umzusetzen gab? Oder konntest du auch mal hingehen und sagen, Achtung, wir müssen jetzt mal das und das machen oder die Zäune runterbauen?
Also ich sag mal so, ich war geduldet. Ja, ich habe keinerlei Unterstützung erfahren. Das Einzige, was man gemacht hat, ist, als es dann Fangate vorgab, dass man gesagt hat, okay, man übernimmt die Portokosten für den Versand an die Fanclubs und solche Sachen, aber ich habe nie einen Cent bekommen. Also ich habe selbst als Fanbeauftragter meine Auswärtsfahrten selber bezahlt. Das war im Guten wie im Schlechten so. Und im Guten war es so, ich war nicht erpressbar. Also das, was Kolleginnen und Kollegen an anderen Vereinen erlebt haben, dass sie jetzt angestellt waren, einen Arbeitsvertrag hatten und Geld dafür bekommen haben, man konnte mir nichts wegnehmen seitens der Eintracht, weil ich bekam nichts von der Eintracht. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, sag ich mal, da auf Füße zu treten, wo es andere einfach nicht konnten oder sich nicht getraut haben. Punkt.
Du hast eben erzählt, dass ihr ein bisschen zum FCK geschaut habt und habt gedacht, da könnte was gehen mit dem Abbau der Zäune. Wir finden immer noch, es gab ein Fanfestival im Volksbildungsheim. Unser Wunsch, ein Haus für uns. Als die Eintracht-Fans schon ein Fanhaus haben wollten. Und da gibt's eine ganzseitige Anzeige des FC Kaiserslautern drin. Und wir rätseln immer, wie kommt der FC Kaiserslautern in eine Broschüre von Eintracht-Fans, während die Eintracht eine halbe Seite hat. War der Kontakt zu Kaiserslautern damals so gut oder?
Also bei dem Thema ein Haus für uns, das war eine Initiative, bei der ich noch nicht so in der Szene drin war. Das war dann, ich sage es mal, schon noch die Generation vor mir. Ich weiß das, ich kann mich auch daran erinnern. Ich hatte 2018 ein ganz nettes Erlebnis, als wir am Vorabend des DFB-Pokalfinales bei der Eintracht eingeladen waren, hatte mein Sohn das T-Shirt an von damals. Unser Wunsch, ein Haus für uns und vorne mit dem Eintracht-Adler Bierflasche und Kippe in den Flügeln. Ja, etwas, was heute auch so nicht mehr gehen würde. Und dann ist er vom Kollegen vom Fanprojekt angesprochen worden, der sagt, was ist denn das für ein T-Shirt? Das kenne ich gar nicht. Ich bin hier vom Fanprojekt Eintracht noch nie gehört, ja. Und mein Sohn sagt, keine Ahnung. Ich war noch nicht auf der Welt, als das T-Shirt gemacht wurde, muss man meinen Vater fragen. Und das T-Shirt, das liegt immer noch bei mir und das bekommt auch das Fanprojekt. Das ist jetzt seit 2018 schon versprochen. Aber das ist ein Thema, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Kaiserslautern war eigentlich schon, also wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals so, dass die sehr, sehr offen waren für Themen, die wirklich auch modern gedacht haben. Also mit denen konnte man über alle Rivalitäten hinweg wirklich sehr, sehr gute Gespräche führen. Deswegen bin ich nicht überrascht.
Gut, ganz kurz zu dem T-Shirt. Kann es im Fanprojekt geben, wir haben es im Keller. Wir haben eins im Archiv. Okay, aber jetzt nochmal, bevor wir zu dieser Rubrik Eagles 11 kommen, die es hoffentlich noch gibt. Wie schätzt du denn die Frankfurter Fanszene Ende der 80er Jahre ein? Du warst damals gut vernetzt, du kanntest von Captain Seiss in Wattenscheid bis zu Fortuna Düsseldorf die Fanszene gut. Heute sieht man immer irgendwelche Auflistungen, dann wird immer gesagt, Frankfurt, die Atmosphäre am besten, ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Damals war ja Frankfurt ein schlafender Riese.
Ja, du musst überlegen, wir sind 1980 UEFA-Cup-Sieger geworden und haben im Anschluss Heimspiel vor 22.000 Zuschauern im Europapokal gehabt. Das ist heute undenkbar. Ja, also Flora Tallinn, da ist die Hütte voll. Ja, also da muss man schon sagen, es gab einen harten Kern und dieses bedingungslose, also anfeuern oder wirklich bis zum Schluss, auch wenn du 3-0 hinlegst, es wird noch angefeuert, das gab es damals nicht. Also muss man ganz ehrlich zugeben, die Leute sind gegangen, Viertelstunde vor Schluss, wenn es aussichtslos erschien. Der eine oder andere hat es Gott sei Dank auch hier und da bereut. Ja, nicht jeder hat das Sitzkopfballtor von Bernd Hölzenbein, so wie ich, live erleben dürfen. Das war was anderes. Also diese und das ist generell zu beobachten, ich besuche ja viele Spiele, dass dieses Anfeuern, komm ran und machen, da haben in der Regel, sag ich mal, die Capos, die Ultras, ihre Kurven besser im Griff, als es damals war. Da war auch das Selbstverständnis nicht so da. Das heißt, eigentlich gab es eben auch die Event-Fans damals schon, ja, so wie heute. Nur sie waren als solche nicht so erkennbar. Heute erkennen sie es am Shishi und damals hatten sie halt auch eine Kutte an.
Und letztlich muss man sagen, dass Frankfurt da auch kein negatives Beispiel war. Bei uns war es einfach manchmal trist und es gab so ein paar Ausreißer, zu denen man geschaut hat, zu denen dann wahrscheinlich Kaiserslautern gehört hat, mit diesem reinen Fußballstadion, zu denen vielleicht Dortmund gehört hat, auch ein paar Ruhrpott-Clubs und manchmal sogar Kickers Offenbach.
Ja. Mehr?
Weiter. Gut. Dann kriegen wir wieder die Kurve ins schöne Leben. Pokalfinale 1988, 1-0 der Stetarie. Das musst du wissen, du bist auf den Platz gerannt. Keiner ist auf den Platz gerannt, nur Anjo Scheel ist auf den Platz gerannt. Wie hast du das geschafft?
Ja, das stimmt. Ich war auf dem Platz. Ich war der einzige Eintracht-Fan, der es auf den Platz geschafft hat. War damals noch starker Raucher gewesen. Also ich habe 50 Zigaretten am Tag geraucht, damals zu der Zeit, während des Spiels. Also ich glaube, beim Pokalfinale 88 waren es noch mehr. Ich hatte keine Ausdauer, ich habe mein Leben lang bis dahin Sport gemacht gehabt und ich habe immer gedacht, was ich immer gut konnte, war Hoch- und Weitsprung. Ja. Und in Berlin ist dieser Graben und ich habe gedacht, ey, schaffst du nicht. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ja. Und habe dann einen Augenblick abgepasst. Das war nach der Pokalübergabe, kam die Mannschaft runter. Ich meine, Frank Schulz hatte den Pokal im Arm und ich rüber über den Graben, die Ortermann völlig überrascht, quer über das Feld. Das war ja zum Glück einmal die Diagonale, das war ja nur bis Höhe der Mittellinie. Bin dem Frank Schulz, ich meine, er war es um den Hals gefallen und da hat mich die Ordner schon. Aber das unvergesslich.
Dann bist du rausgeschmissen worden oder dürftest du wieder in die Kurve?
Nee, das war eine nette Geschichte. Du musstest dann in die Polizeiwache, die ist ja ganz oben, ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ich war eh schon außer Puste. Die haben mich dann, die beiden Ordner, mehr oder minder da hochgetragen und kam dann da in die Polizeiwache und dann sagte der Diensthabende, was hat denn der gemacht? Ja, der war auf dem Platz. Ja, und was hat er gemacht? Ja, der war auf dem Platz. Ja, und was hat er gemacht? Ja, der war auf dem Platz. Okay, du kannst gehen. Ja, und ich war heilfroh, weil ich Schiss hatte, dass ich glaube, ich war mit Sossenheim da, dass der Bus ohne mich zurückfährt.
Wahnsinn. Den Pokalsieg auf dem Platz gefeiert, da gibt es so eine schöne Anekdote, 88. Es gibt einen, der ist auch ganz oft bei uns im Museum, den müssen wir unbedingt auch mal zum Podcast einladen. Der war damals 7 und hat zu seinem Papa gesagt, ich gehe jetzt zur Pokalübergabe. Dann ist der rübergelaufen und ist auf die Tribüne gekommen. Es gibt so ein Bild von Kalli Feldkamp, wie ein Pokal hochhält. Da steht ein kleines Kind neben dran. Und das ist ein Eintracht-Fan, der einfach selbstständig dahin gelaufen ist. Würde man heute auch gern machen. Gut, jetzt wird's aber wieder ernst und streng und schnell. Eagles 11, ich stelle jetzt 11 Fragen an Jo, die musst du ganz kurz beantworten, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Wir haben ja noch viel zu bereden. Eagles 11, dein erstes Fußballtrikot, das du hattest.
Ich denke, das müsste das Minolta-Trikot sein, das ich immer noch habe.
Das nehmen wir. Gut, zweite Frage, dein erster Aufnäher? Fanclub?
Mein erster Aufnäher müsste gewesen sein, Eintracht Frankfurt, Emsfeld, Duisburg in Freundschaft, irgendwas in der Art.
Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel aktuell?
Mein Lieblingsreiseziel, irgendein Verein aus der Conference League.
Wir sitzen hier vor dem Spiel gegen St. Pauli. Ich erhoffe mir was anderes, aber von der Reise kann ich es natürlich verstehen. Lieblingsessen?
Da ich alleine lebe, bin ich jetzt gerade wieder dabei, auch wieder das Kochen zu lernen. Und ich bin momentan sehr auf Chicken Curry. Aber da könnte ich mich reinlegen.
Lieblingsort in Frankfurt?
Lieblingsort in Frankfurt. Ich habe gestern Abend die Abendsonne am Main genossen. Ist echt geil, da nur die Gänse stören.
Und das Stadion?
Das Stadion, ich verbinde mit dem Stadion was, aber es ist nicht der Ort an sich. Also anders als du habe ich nicht die Intention, mal am Anstoßkreis übernachten zu wollen.
In welche Musikgruppe würdest du passen?
In welche Musikgruppe würde ich passen? Ich hab mal einen Traum gehabt. Ich bin musikalisch völlig unbegabt. Also man sagt mir Rhythmusgefühl nach. Mein Traum war mal mit Supertramp vor 50.000 Leuten auf der Bühne zu stehen und Take the Long Way Home zu singen.
Das ist doch mal ein cooler Traum. Die Erinnerung ans erste Spiel hatten wir schon. Das war ein Relegationsspiel hier in Frankfurt. Dann kommen wir mal. Wer war das Idol deiner Kindheit bei der Eintracht?
Ich hatte nie ein Idol. Ich hatte weder bei der Eintracht noch als Kind noch jemals ein Idol.
Und hast du heute jemanden, der für dich so der Eintrachtler ist prinzipiell, oder siehst du immer nur den ganzen Verein?
Es gibt Spieler und Menschen im Verein, die ich außerordentlich schätze. Das sind aber eher Charaktere wie ein Hasebe. Und ich hadere mit der einen oder anderen Persönlichkeit, die sehr hoch gelobt wird, weil einfach ich Erlebnisse und Dinge hatte, wo ich sage, das ist nicht meins.
Gut, dann kommen wir zu deinem Lieblingssport neben Fußball.
Laufen.
Da kommen wir auch noch dazu, das machst du auch aktiv. Was war dein Berufswunsch als Kind?
Boah, mein Berufswunsch als Kind. Ich glaube, ich wollte, und das ist bis heute so, ich wollte Spaß haben. Das war nicht auf ein Berufsbild bezogen, sondern Hauptsache Spaß.
Als Fußballfan hast du Freundschaften aus der Anfangszeit, die bis heute halten, aus der Zeit, wo du rund um Black and White unterwegs warst, dein Klassenkamerad?
Wenn du so in mein Alter kommst, dann fängst du irgendwann an, Freundschaften ein bisschen anders zu definieren als früher. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten nach wie vor, stehe ich in Kontakt, also auch über WhatsApp und mal so über Ticketgeschichten und so. Es freut mich immer sehr, die Leute zu sehen. Die Leute scheinen sich zu freuen, wenn sie mich sehen. Wir schwätzen viel. Dann, ob das jetzt so eine Freundschaft ist, wo ich sage, ich lege mein Leben in deine Hände, eher nicht. Das sind dann andere Menschen.
Gut, das war die Eagles 11. Jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich habe das mal genannt, aktive Fanszeit. Wobei du ja jetzt wieder die Anfangszeit auch schon sehr aktiv waren. Und wenn du jetzt sagst, man trifft Leute immer wieder, erinnere ich an das Spiel in Kharkiv, als wir gespielt haben 2019 und 1993 waren ja irgendwie 19 Leute in Dnipropetrovsk und wir haben ein Revival in der Ukraine gemacht, wo glaube ich auch 10, 11 Leute dann im Hotel waren. Ja. Und das war so ein Ding, wo man sich gefreut hat. Man hat Leute zum Teil seit Jahren nicht gesehen und dann hat man sich da wieder getroffen. Das war sehr schön, ja.
Absolut. Also beide Spiele, Dnipropetrovsk war glaube ich in der Einmaligkeit wird kaum zu überbieten sein. Ja, dass eine 1,5 Millionen Stadt alle Kreuzungen sperrt, alle Ampeln auf Rot, weil wir da mit 20 Mann im Bus zum Hotel gefahren werden. Undenkbar heute. Und Charkiw vor den aktuellen Geschehnissen auch etwas, wo du sagst, da wirst du wahrscheinlich in deinem Fußballfanleben nie wieder ein Fußballspiel sehen, schon gar nicht von der Eintracht.
Da können wir gleich mal die aktive Fanzeit oder die Zeit als Funktionär thematisieren. Damals Anfang der 90er Jahre, diese Auslosung Ukraine, wie kommt man da hin? Ihr habt damals mit der Eintracht Kontakt aufgenommen und habt gesagt, ihr habt einen Flieger, könnt ihr nicht die Fans mitnehmen? Du drehst die Augen. Wie habt ihr es hingekriegt, dass die Eintracht gesagt hat, okay, vorne fliegt der Lizenzspielerbereich und hinten setzen wir die 20 Verrückten rein, die viel Geld zahlen mussten?
Es lag einfach daran, wir waren ja, damals war es ja ein bisschen planbarer als heute. Du wusstest, Samstag ist Bundesliga, Mittwoch ist Europapokal. Und es war technisch nicht möglich, die Bundesligaspiele, Heimspiele, Auswärtsspiele davor und danach zu sehen und nach Dnipropetrovsk zu kommen. Das war technisch nicht machbar. Und auch Garde und Flug, die ja damals das Reisebüro hatten und viel organisiert hatten, haben auch gesagt, da geht gar nichts, weil Dnipropetrovsk war ein Militärflughafen. Ja, das heißt, der war ja für die Zivilluftfahrt gar nicht ausgerüstet. Das heißt, du hättest über Kiew fliegen müssen und dann mit dem Zug. Das hat alles nicht funktioniert. Das war schlicht nicht möglich. Es gab zwei Möglichkeiten. Es ist kein Fan da. Ja, und es war für einige Leute, die alles fahren, die überall sind, wir hätten uns aufgehängt. Ja, also wir mussten dahin und ich bin damals sehr, sage ich es mal, bestimmt aufgetreten gegenüber dem Präsidium und gesagt, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass wir da mitkommen. Und da ja so ein Flieger, es musste ein Charterflieger sein, das war klar, weil den Linienflug gab es nicht. Und dann hat man sich, sagen wir mal, zähneknirschen bereit erklärt, weil ich natürlich auch gesagt habe, also Leute, wenn ihr uns nicht mitnehmt, dann wird auch das publik. Ja, und man hat sich dann, sag mal, schweren Herzens entschlossen, uns mitzunehmen. Und ich glaube, wir waren noch die Einzigen, die gezahlt haben.
Und das war nicht billig?
Das war nicht billig.
Aber es war ein großes Erlebnis und es war eine Verbindung, die auch von den Medien dann thematisiert wurde. Die Eintracht nimmt die Fans mit und das hat ja auch gut funktioniert. Sie haben sich alle benommen. Es gab einen Totalausfall bei uns, aber Adi Adelmann hat alle unterhalten und mit Uwe Bein diskutiert. Es war großartig. Gleichzeitig hast du auch in dieser Zeit oder ein bisschen vor der Ukraine, hast du deinen Fußball-Fan-Kurier reformiert. Und der Fußball-Fan-Kurier wurde, glaube ich, nach 8 Ausgaben, von denen 6 bis 7 Randale-Ausgaben waren, auf einmal aufgelöst. Und es gab eine Folgezeitung, die hieß Fan geht vor und die gibt's bis heute. Wie ist das gekommen? Du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf. Wie ist der Fußball-Fan-Kurier quasi beendet worden und Fan geht vor kam auf?
Da gibt es eigentlich keinen unmittelbaren Zusammenhang, sondern ich habe gemerkt, dass dieses Thema im Fußball-Fan-Kurier, das war schon ein Haufen Arbeit. Vor allen Dingen, wenn man sehen muss, du gibst ein Versprechen ab. Die Leute haben mir Geld gegeben für ein Abo über 5 Ausgaben. Die haben mir 10 Mark geschickt. Das Versprechen musst du einlösen. Und da wurde der Druck zu liefern immer größer. Und ich bin gleichzeitig auf immer mehr Spiele gefahren. Ja, ich hatte, glaube ich, in der Saison 88, 89 war ich auf 113 Spielen gewesen. Ja, und es gab außer Lufthansa nichts zum Fliegen. ICEs gab es schlicht nicht. Ja, Uber und sowas gab es auch nicht. Das war vom organisatorischen Aufwand, vom zeitlichen Aufwand her so extrem, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich kann diesem Versprechen nicht mehr nachkommen in der Qualität, wie ich es eigentlich haben will.
Wie hoch war die Auflage zu Spitzenzeiten?
500. 500, ja. Also ich könnte eine Stunde füllen mit Geschichten rund um Fankurier inklusive Bedrohung von Zivilpolizeibeamten in Mainz. Die hatten mir die Dinger konfisziert und habe ich den Präsidenten angeschrieben, habe gesagt, ich hätte gerne meine Zeitung zurück, weil presserechtlich dürfte mir ein Ansichtsexemplar beschlagnahmen und das müssen wir zurückschicken, das hätte ich jetzt gerne wieder. Daraufhin bin ich beim nächsten Spiel in Mainz von Zivilbeamten bedroht worden, wenn sie mich allein erwischen würden und so weiter. Also das habe ich alles erlebt, hat mich jetzt nicht weiter gejuckt, aber ich habe dann, es gab 12 Ausgaben, die ausgeliefert wurden und eine 13., die ich angefangen habe, aber nie zu Ende gestellt und verschickt habe, habe mich auch bei den Leuten entschuldigt, denen ich das Geld geschuldet habe. Der eine oder andere hat auch ein paar Mark von mir zurückbekommen. Aber das war dann einfach too much gewesen. War das Interesse für mich, bei den Spielen zu sein und das zu erleben und diese ich sage es mal, Abenteuer zu erleben. Ich habe gerade geschaut, heute vor so und so vielen Jahren war ich irgendwo Europapokal in Spe Ajax, KV Mechelen in Straßburg und so. Das hat mich halt angefixt, ja. Und das Schreiben selber nicht so sehr. Und im Fanprojekt kam dann mal das Thema auf. Und das, ich habe das auch forciert, weil ich gesagt, wir brauchen da was. Und Tom Germann war aus dem Fanprojekt die treibende Kraft dafür. Und ich habe mich halt angeboten als jemand, der halt Erfahrung damit hat. Also auf der einen Seite, wie man schreibt, auf der anderen Seite, wie man setzt, druckt und verteilt. Und so ist das dann entstanden. Also Fan geht vor, ist nicht originär auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist schon über das Fanprojekt vorangetrieben worden. Ist auch kein Anschluss-Fanzine, sondern das muss man also wirklich auch fairerweise sagen, trennen. Aber ich war der erste Redakteur bis 94, bis zum Sommer. Hab dann neben dem halt auch ja dann 94 alle meine anderen Ämter niedergelegt und habe dann ein Auge auf jemanden geworfen, von dem ich mir vorstellen konnte, dass er mein Nachfolger sein könnte. Und ich glaube, das war eine gute Wahl.
Oh, den könnten wir auch mal einladen. Könnte Jörg Heinisch gewesen sein.
Das war Jörg Heinisch, den eigentlich niemand kannte. Aber ich habe da absolutes Vertrauen gehabt. Da gab es viel Skepsis, aber er hat sehr, sehr schnell überzeugt. Und er macht das nach wie vor. Und das ist, glaube ich, mit Abstand derjenige, der am längsten Fanzines in Deutschland macht.
Ja, und da sind wir auch quasi auf der Dinosaurier-Ebene. Fast alle Fanzines sind eingestellt worden und Fan geht vor, immer mit einer Begeisterung. Und nach, wenn der 94, wenn du da rausgegangen bist, ist ja auch ewig lang bewundernswert, die Begeisterung. Du hast 94 deine Ämter alle aufgegeben und dann waren das mittlerweile eine ganze Menge. Du warst Fansprecher, du hast Fan geht vor mitgemacht, Fan geht vor Redakteur. Wir haben eine Initiative gegründet, die nannte sich Fan-Initiative. Das war vielleicht so ein bisschen ein Vorgänger von der Fanabteilung. Was war der Gedanke bei der Fan-Initiative?
Also Fan-Initiative ist für mich so ein Kapitel, was auch dazu geführt hatte, dass ich aufgehört habe. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Vertretung. Also die Leute sind nicht genügend, es gab ja keine Fanabteilung damals bei Eintracht Frankfurt. Du musst ja also überlegen, wenn du mitplaudern willst und abstimmen willst bei der Eintracht, dann musst du in irgendeine Abteilung eintreten. Und da hat mich halt die gesucht, die am günstigsten war vom Mitgliedsbeitrag. Das war, glaube ich, die Leichtathletik. Aber da war die Tendenz nicht so da. Und dann gab es immer wieder Versuche, ein Haus für uns und auch viele andere Geschichten. Dieses Thema Sitzen ist für den Arsch, was ich ja auch angeleiert habe, wo wir eine schöne Demo beim DFB organisiert hatten, mit auch vielen lustigen Geschichten drumherum, wo Schalker und Dortmunder in einem Bus zusammen nach Frankfurt gefahren sind. Also auch eine Geschichte, die eigentlich undenkbar war. Und es hat einfach ein Forum gebraucht, das auch rechtssicher ist. Also ich habe das ja alles quasi, also aus heutiger Sicht Irrsinn, auf meinen, sag mal, privaten Account gemacht. Das Bewusstsein hatte ich nicht dafür, in welchem Risiko ich eigentlich immer gelebt habe mit dem, was ich da gemacht habe. Und da hat es einfach, sag mal, was gebraucht, was einen rechtlichen Rahmen bietet, um hier einfach verschiedene Dinge besser, größer und gebündelter darzustellen. Und da war eben dieses Thema, und es war ja nicht der erste Versuch, sowas zu gründen. Damals die Faninitiative Frankfurt e.V. Die Gründungsunterlagen habe ich übrigens zum 10-jährigen Jubiläum des Fanclub-Dachverbandes der INA übergeben im letzten Jahr. Das ist ein schöner Ordner mit, ich weiß nicht, wie viel Satzungsentwürfen, Mitgliederliste, Mitgliedsanträge, ist also alles dabei. Das habe ich noch retten können. Aber das war so die Motivation gewesen, das zu machen. Und es ist schade, dass das damals dann es nicht geworden ist, was eigentlich so die Intention war.
Aber es war ein Versuch der Institutionalisierung. Und du hast eben angesprochen, Mitglied werden bei der Eintracht. Da habe ich meine persönlichen Erinnerungen. Immer wenn wir dich getroffen haben, hast du uns angelabert, werdet Mitglied, seid ihr jetzt Mitglied? Wir waren nicht Mitglied bei der Eintracht. Und dann hast du uns immer vorgerechnet, ihr gebt so viel aus für die Auswärtsspiele, jetzt macht doch mal 50 Mark für die Mitgliedschaft. Und die SGE-Fans Hofheim sind wegen dir eingetreten, weil Anjo immer genervt hat. Es war aber damals so, kann man ja sagen, so eine Mitgliederversammlung, da saßen irgendwie 400 Leute, hinten war der Tisch mit den Fans, Adi Adelmann hat ein bisschen was reingerufen. Und ansonsten kamen die Fans im Verein nicht vor. Und du hast dir da auch manchmal eine blutige Nase geholt. Du wolltest in den Verwaltungsrat und dann wurden immer wieder erinnert, dass du mal in Brøndby die Spieler beschimpft hast nach dem 0-5. Und es wurde immer gesagt, den kann man nicht in die Institution bringen. Wenn du deine Versuche siehst, in eine Institution reinzukommen und siehst heute, dass im Präsidium ein Fan sitzt, dass die Fans eigentlich bei der Eintracht ganz, ganz aktiv sind. Bist du ein bisschen neidisch?
Ich bin stolz. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Also Neid ist das allerletzte Gefühl, was ich habe. Ich finde es schade, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube, man hätte vieles im deutschen Fußball noch fanfreundlicher, noch besser machen können. Aber ich bin mega stolz drauf. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich bin happy damit. Total. Ja, vor allen Dingen, weil auch mit einer Ina jetzt im Fan-Dachverband jemand sitzt, die ähnlich wie ich unbestechlich ist, der kannst du nichts wegnehmen. Mit der musst du dich als Verein auseinandersetzen, ob sie jetzt gefällt oder nicht, und irgendwie gucken, irgendwie klarzukommen. Und das macht mich stolz.
Aber es war ja schon so, dass bei dir ganz viel Engagement, das du für die Eintracht gezeigt hast, auf so eine persönliche Ebene gezogen wurde. Und dann wurde gesagt, klar, der Kerl hat aber in Brøndby die Mannschaft beschimpft.
Genau, also nehmen wir Brøndby als Beispiel.
Ganz kurz, da hat die Eintracht 0-5 verloren und der Mannschaftsbus wurde vor der Abreise zumindest mal zur Rede gestellt oder zumindest durch die Scheiben wurde kommuniziert, dass man nicht einverstanden war, und da warst du wohl dabei gewesen.
Genau, also ich war dabei gewesen, die Adlerfront war dort, und was dort passiert war tatsächlich, die Adlerfront wollte schlicht die Tribüne stürmen und die Mannschaft aufmischen. Also um das mal so salopp zu formulieren. Und okay, auch unsere Zivilpolizei, die vor Ort war, war in hellster Aufregung. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, lass mich mal da ran. Und ich habe dann mit Andi Bagger etc. gequatscht. Und wir haben dann ein Agreement getroffen, dass die uns hinter die Tribüne lassen, ja, aber dass da nichts weiter passiert. Da hatte ich so mit den höchsten Puls in meiner Eintracht-Fangeschichte. Und die haben sich dran gehalten. Ja, also es ist nichts geschmissen worden, es ist nichts geflogen. Wir haben gesehen, die Spieler standen oben auf der in der Tribüne, haben da ihr Bierchen oder was auch immer getrunken, haben da, ich sag's mal, runtergeschaut, und wir waren da unten mit ein paar hundert Leuten und haben uns halt, denke ich, auch zu Recht aufgeregt. Dass das natürlich zum Anlass genommen wurde, Uli Stein hatte in der Bild-Zeitung meinen Vereinsausschluss gefordert, natürlich wurde das personalisiert. Ich habe dann Uli Stein mal angesprochen und habe gesagt, du kennst mich überhaupt nicht. Ja, jetzt lass ihn mal reden. Und dann hat er dann halt auch ein bisschen darüber erzählt, was da eigentlich damals so gespielt wurde. Ich bin nach wie vor ein naiver Optimist. Ja, und sowas brauchst du an der Stelle auch. Du kommst gar nicht drauf, dass sowas gemacht wird im Hintergrund. Ja, aber es hat mich manchmal sehr traurig gemacht. Es hat mich manchmal erschüttert. Und ich habe gar nicht verstanden, wo es herkommt, weil ich in meiner Empfindung nichts Böses möchte. Ja, ich will nichts tun, dem Verein zu schaden, sondern ich möchte dem Verein helfen, das Richtige zu tun. Ja, und wenn wir das Thema Sitzen ist für einen Arsch oder das Thema große Fahnen nehmen, dass es heute Fahnen im Stadion, in Stadien gibt, das ist letztendlich auf eine Initiative zurückzugehen, die ich hier eingeleitet habe.
Oh mein Gott, jetzt fallen mir ganz viele Sachen ein, die wir noch ansprechen mussten. Aber für die jungen Leute, also Thema Busblockade, das kennt man heute gar nicht mehr, aber das waren damals ja wirklich Sachen, Busblockaden, dass man mit der Mannschaft mal reden wollte und dass die dann nicht weggefahren ist. Du hast zwei Sachen jetzt angesprochen. Thema Busblockade müssen wir auch nochmal in einen Podcast aufnehmen. Du hast zwei Sachen angesprochen. Sitzen ist für den Arsch. Das war eine große Aktion, in der Frankfurt auch sehr voranging. Die Stadien sollten zu Sitzplatzstadien umgebaut werden und man wollte die Stehplätze erhalten. Hamburg hat mal einen riesen Banner bei uns gemacht beim 6:0.
Sitzen ist für den Arsch.
Und große Fahnen waren verboten. Und es gab dann die Idee, wir brauchen Fahnenausweise und jeder hat seinen Ausweis, dann darf man die große Fahne wieder mitbringen. Die beiden Sachen hast du begleitet und die haben sich ja durchgesetzt. Stehplätze sind heute ganz üblich. Und wenn du die Nordwestkurve anschaust, dann ist ja Wahnsinn, wie viele Fahnen da schwenken. Ja.
Also vielleicht möglichst wenig Sätze dazu, aber kurz zustande kommen. Also bei dem Thema Sitzplätze, Stehplätze. Ich bin hergegangen und habe die Polizei mal gefragt und auch das Rote Kreuz gefragt, wie viele Verletzte gibt's denn eigentlich so? Ja? Und was sind denn so die Ursachen? Das betrifft übrigens auch das Thema Zäune. Und dann hat man mir gesagt, erstens, in jeder Bundesliga-Saison gibt es mindestens einen abgerissenen Finger, weil einer vom Zaun abrutscht und an der Spitze mit seinem E-Ring hängen bleibt. Und zwar in allen Stadien. Das nächste ist, die meisten Verletzte sind die Betrunkenen, die auf der Haupttribüne die Treppe runterfallen. Das nächste, auf die Frage, welche Straftaten oder Verletzte denn es mit Fahnenstangen gibt, weil physikalisch ist es unmöglich, jemanden mit einer 5 Meter langen Stange zu hauen. Das geht gar nicht. Ja, bis du ausgeholt hast, ist der weg oder sie. Und dann hat die Polizei...
Bei Ritterspielen.
Und dann hat die Polizei mir bestätigt, es gibt gar keine, es gibt nichts, kein weder Ermittlungen noch tatsächlich dokumentierte Straftaten mit Fahnenstangen. Das Rote Kreuz hat mir bestätigt, dass es keinerlei Verletzte gibt, die irgendwie bekannt sind, dass da eine Fahnenstange ein Auslöser war. Und daraufhin habe ich dann die Eintracht darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Hausrecht hat. Das war denen auch gar nicht klar gewesen. Und das war damals Schäfer, Geschäftsführer, der sehr offen war für Fanbelange. Und die gesagt, das war uns gar nicht so bewusst gewesen. Und die hatten den Mut, weil ich gesagt habe, ich kann das Ansinnen verstehen, aber mal angenommen, wir können eine große Fahne einem konkreten Fan zuordnen. Wäre das dann in Ordnung? Und aufgrund des Hausrechts konnte Eintracht Frankfurt das entscheiden, auch wenn es im DFB nicht gefallen hat. Und es gab dann die erste Saison, wo es nur in Frankfurt große Fahnen gab und alle anderen durften mit 1,50 Meter schwenken, was dann auch keiner mehr gemacht hat, weil es sinnlos ist. In der nächsten Saison habe ich dann die Vereine gebeten, ob sie denn, weil das bei uns ja funktioniert hat, es zulassen, dass wir die großen Fahnen auswärts mitnehmen. Und ich meine, der erste Verein, der es zugelassen hat, war Hannover 96. So dass wir auswärts plötzlich große Fahnen mit hatten, wo die Heimfans keine hatten. Ja, also das war mega. Bei den Sitzen war es dann ähnlich gewesen. Und das, mit Zäunen hat schon gesagt, also ich habe versucht mit Sachargumenten und einfach, also das juristisch, ich bin ein halber Jurist gewesen irgendwann, was Presserecht und Hausrecht und so Sachen angeht und auch Fanrechte. Was auch dazu geführt hat, dass ich bei der auf Polizeiseite ein respektierter Ansprechpartner wurde, weil sie wussten, die haben mich natürlich auch drangsaliert, ja, weil ich ja auch Sachen aufgedeckt habe, die auch von deren Seite nicht in Ordnung waren. Und wir hatten ja zwei herausragende Polizei-Zivilbeamte und der eine, Frankenbach, hat mich in Berlin beim Pokalspiel 2018 angesprochen beim Fanfest und wir haben uns lang unterhalten und er hat dann mal so die Geschichten von damals erzählt. Das wäre sicherlich auch ein interessanter Gast für dich.
Das würde ich sehr gern machen. Ich würde dann auch noch Herrn Werum dazu einladen, aber den taucht ja nicht mehr auf, den findet man ja nicht. Aber natürlich gerne, würde ich gerne mal machen. Okay, Sachargumente, dann komme ich jetzt, bevor wir zum nächsten Thema kommen, Sachargumente hast du auch verwandt, als du von Horst Hese die Fahrtkosten zurückgefordert hast in Uerdingen 1994, als er den vierten Ausländer eingewechselt hat. Wie waren da die Sachargumente? Ich warte bis heute auf mein Geld. Ich war auch vor Ort.
Ja, das hat mich dann tatsächlich in die Bildzeitung gebracht.
Ganz vorne.
Naja, ich meine, ich sage es mal so, es gibt einen Trainer, der dafür sorgen muss, dass da jemand auf dem Platz steht, der auch spielberechtigt ist. Es gibt im Staff jemanden, der dafür Sorge tragen sollte, dass der Trainer über sein Coaching hinaus die Regeln beachtet. Das hat nicht funktioniert. Und wir waren damals, ich weiß nicht, 400 Leute in Uerdingen gewesen und wir haben's, der lief sich ja schon warm. Ja, da haben wir gesagt, haben wir gebrüllt aus dem Block, nein, bloß nicht. Ja, und es hat keiner auf uns gehört. Und dann gesagt, also wenn ihr so blöd seid, dann hätten wir gerne, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, was jetzt alles gekostet hat mit Eintritt und Bussen und so weiter, 10.000 Mark oder so, das soll der Hese doch bitte bezahlen. Das war für die Eintracht ein Unding gewesen. Also ich hatte, ich glaube, die Pressemitteilung, die habe ich, glaube ich, noch irgendwo, die ich damals per Fax verschickt habe, ja.
Also das nochmal kurz zur Erklärung. Horst Hese hat nach einer Verletzung einen vierten Ausländer eingewechselt, was damals verboten war. Der wurde dann auch gleich wieder ausgewechselt, aber unser großartiges 5:2 wurde nicht annulliert. Toni Yeboah durfte seine Tore behalten für die Torjägerkanone, aber die Eintracht hat das Spiel verloren. Und dann hat Anjo via Pressemitteilung die Fahrtkosten für die Fans zurückgefordert, was nicht funktioniert hat.
Die Forderung hat funktioniert, das Geld kam nicht.
Die Forderung hat funktioniert. Dann kommen wir jetzt mal zu deinen drei Eintracht-Momenten. Vielleicht gehört der ja auch zu einem der Eintracht-Momente. Was war, lieber Anjo Scheel, dein schönster Eintracht-Moment gesehen von den Anfang 80er Jahre bis heute?
Also es gibt ja immer die Frage, was ist denn das geilste Spiel, das du je gesehen hast? Und es ist ein Spiel, das für mich niemand auf dem Schirm hat. Und ich vergleiche das mal vom Leistungslevel der Mannschaften und was so überhaupt das Leistungslevel heute ist. Ich würde mal sagen, eine Drittligamannschaft heute würde eine Bundesligamannschaft aus Anfang der 80er in Grund und Boden spielen. Aber wenn man dann berücksichtigt, wie das Level damals war, war das UEFA Cup Halbfinale gegen Bayern München 5:1 im Halbfinale das großartigste Spiel, das die Eintracht jemals auf den Platz gebracht hat, spielerisch, von den Leistungen her, vom Ergebnis her, von der Dramatik her, ist das für mich das Spiel aller Spiele.
Gut, und was ist dein schlimmster Eintracht-Moment?
Ja, mein schlimmster Eintracht-Moment ist natürlich Rostock. Rostock vor allen Dingen deswegen, weil ich aufgrund der seit der Brisanz des Spiels gezwungen wurde, während des Spiels im Innenraum zu sein, weil ich der Koordinator zur Polizei war. Auf meinen Namen waren die beiden Sonderzüge gebucht. Die hatte ich privat gebucht und habe nach dem Spiel auch hier die aktive Fanszene eindringlich gebeten, diese Züge heil zu lassen. Was sie auch gemacht haben, also in den Zügen auch dafür gesorgt, dass da nichts passiert. Ich habe nie eine Rechnung bekommen. Aber das war so, ja, eigentlich das Schlimmste, dass wir eine Diva haben, ja, dass es Schiedsrichter gibt. Das ist so. Aber dieses nicht Teil der Fanszene sein zu können, im Guten wie im Schlechten, das war eigentlich so das Schlimmste an diesem schlimmen Moment.
Ja. Und was ist deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Meine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Das war eigentlich, als wir den UEFA-Cup-Sieg geholt haben. Also ich hatte ja das Glück, 80, 81, also die Pokale alle, Pokalsiege live sehen zu können, haben wir nach dem Pokalsieg am Theaterplatz im Brunnen gebadet. Mit wildfremden Leuten und völlig ausgetickt. Ich meine, da war ich 16, ja, also da war irgendwie Alkohol, Drogen hat da noch keine Rolle gespielt, aber das war für mich so auch dieses Verbundenheit mit fremden Menschen in diesem großen Glück, haben wir da in diesem seltsamen Brunnen, also Brunnen weiß ich gar nicht, aber in diesem Wasserspiel oder was auch immer, das war mir da gelegen. Und ich bin dann pitschnass nach Hause gelaufen. Gott sei Dank habe ich im Westend gewohnt, damals war der Weg nicht so weit, einige hatten es halt auch ein bisschen weiter.
Sehr schön. Vom Römer gibt's immer wieder Fotos, wie Fans reinspringen nach Pokalsiegen. Da gibt's auch eins von Adi Adelmann, wie er im Römer rumklettert. Gaff war auch da drinne. Theaterplatz gibt's keine Fotos vom Brunnen. Da bist du privat geblieben. Ja. So, wir kommen jetzt schon zur Aktualität. Wir haben schon so viel und eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Und es gibt noch viel zu sagen. Du bist aus der Fanszene rausgegangen. Du hast vorhin angesprochen 1994. Und was vielleicht für die Zuhörenden nochmal interessant ist, der geschätzte Dr. Fedor Weiser hat seine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Fußball als Droge und hat dich als Beispiel dafür genommen. Du bist dann irgendwann privat nach Ingolstadt gegangen. Musstest du aus Frankfurt weggehen, um von der Eintracht loszukommen?
Nein.
Weil er hat Fußball als Droge auch definiert. Der hat das belegt, dass das für dich eine Droge war, die Eintracht.
Es gibt auch ein Buch, das hat einen Titel.
Wunderschön, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen, hast du gesagt zu
ganz
deiner
genau.
Mutter.
Das das ist ein Zitat, das tatsächlich der Titel eines Buches wurde. Und das habe ich auch ernst gemeint. Also das war definitiv so. Wenn die Eintracht spielt, ist alles andere egal gewesen. Dieser Cut, also ich habe ja etwas gemacht. Mein letztes Spiel mit der Eintracht damals war das Auswärtsspiel bei 60 München im Dezember. Das war auch noch verloren haben. Und danach bin ich nicht mehr zur Eintracht gegangen. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie weg musste. Ich habe ja bis 97 war ich ja noch in Frankfurt. Sondern der Auslöser waren einfach Dinge im Eintracht-Zusammenhang, wo ich sage es mal, massiv hintergangen wurde, wo also Leute ihre eigenen Interessen über die Interessen der Fanszenen gestellt haben und, sag mal, so wie ich es empfunden habe, ziemlich üble Intrigen liefen. Das in Verbindung mit, sag mal, privaten Themen hat mich dazu bewogen, einen Schritt zu gehen, dass ich nicht nur nicht mehr zur Eintracht gegangen bin, sondern ich habe tatsächlich Kontakt zu allen Menschen abgebrochen, die ich kannte, inklusive meiner Familie. Sodass ich wirklich in der Zeit ganz für mich alleine war. Und das habe ich auch gebraucht. Das ging ein paar Wochen so und früher hatte man ein Telefonbuch mit Freunden, das habe ich weggeworfen. Also ich hatte auch nichts mehr, selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich viele Kontakte erstmal gar nicht mehr finden können. Und ich habe dann, weil ich einfach Leute kennenlernen wollte, die mir gegenüber unvoreingenommen sind, treffen wollte und kennenlernen wollte, um einfach hier wieder eine Chance zu haben, sag ich mal, normales Leben zu führen, wo ich nicht der Anjo bin aus der Fanszene, aus der Eintracht oder was auch immer, sondern einfach Leute, die sagen, hey, was bist du für eine? Mal gucken, vielleicht ist es mehr was. Und ich habe dann meine spätere Frau kennengelernt, die es gar nicht glauben konnte, was ich da gemacht habe. Wir sind dann einmal zum Spiel noch gegangen. Das fand sie ätzend, ja, weil jeder gute Anjo, du bist die Neue vom Anjo und so sagen, das fand sie furchtbar, was ich total nachvollziehen kann. Und bin dann, das war es dann auch. Und ich bin dann bis, ja, also ich bin, ein paar Spiele habe ich immer mal geguckt. Ich bin 97 nach München gezogen beruflich. Und habe dann natürlich, wenn der Uni Antrag war, bin ich mal hingegangen. Habe schöne Erinnerungen an eine Bembel-Bar bei Wacker Burghausen. Eine der legendärsten Bembel-Bars überhaupt.
Die beste eventuell sogar.
Die beste eventuell. 2006 Europapokal Fenerbahce und so Sachen habe ich mitgemacht. Aber ich habe dann wirklich 20 Jahre so gut wie kein Spiel mehr gesehen. Und erst so, ich sage es mal, 2014, 15 so langsam mich da wieder eingegroovt. Und habe dann angefangen, so Stück für Stück dann da wieder was zu machen. Aber dieses Thema, um auf die Frage zurückzukommen, zu Sucht, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder gar nicht. Aber der Umzug war jetzt nicht der, also mein Vehikel, um dieser Sucht zu entkommen. Da gab es andere Gründe.
Also es war kein Entzug.
Es war kein Entzug.
Allerdings, wenn mit Fußball als Droge, wenn man sich dann deine Vita ein bisschen anschaut, du wurdest dann ja ein Extremsportler. Du bist ja dann gerannt wie ein Bekloppter, wenn ich mal so sagen darf.
Ja, ich habe damals, das war lustig, als ich nach München gezogen bin, traf ich bei meiner Firma auf dem Gang eine Dame, die ich in Frankfurt in der Disco mit 16 kennengelernt hatte. Die gesagt hat, Mensch, du wohnst ja da am Olympiapark, da musst du doch laufen gehen. Da sag ich, laufen gehen? Ich habe noch nie Sport gemacht. Ich habe 50 Zigaretten am Tag. Da sag ich, Sport war für mich, ja, wir kommen, wir gehen laufen. Und die hat dann mich wirklich genötigt, da laufen zu gehen. Und kam dann eines Tages an und hat gesagt, oh, ich habe uns für einen Sportchecklauf angemeldet. Da habe ich gesagt, was ist denn der Sportchecklauf? Ja, 10 Kilometer. Sag ich, ich weiß, bei Olympia laufen die 10 Kilometer, aber kein normaler Mensch läuft 10 Kilometer. Da sagt sie, du bleibst bei mir, du machst genau das, was ich sage, dann schaffst du 10 Kilometer. Und dann bin ich 10 Kilometer gelaufen. Und da habe ich gesagt, ey, das ist ja geil. 10 Kilometer laufen, am Stück rennen, ohne einmal stehen zu bleiben. Wie krass ist das denn? Ja, und habe das plötzlich mit anderen Augen gesehen, habe dann angefangen, mich da so mit zu beschäftigen. Habe dann angefangen, eine Homepage zu machen, also quasi mein Fußball-Fan-Kurier digital. Die Homepage ist immer noch online, hauptsache-ankommen.de. Seit 2008 nicht mehr gepflegt, sieht grottig aus, ist furchtbar, aber für Internet-Nostalgiker sicherlich anschauenswert. Und habe dann angefangen, mich mit Trainingslehre zu beschäftigen und habe es dann richtig gemacht. Bin dann meinen ersten Halbmarathon gelaufen, 2002 dann meinen ersten Marathon in München. Ich wollte ihn unter 4 Stunden laufen. Ich bin 3:59:42, also genau das, was ich wollte, habe ich gemacht. Bin dann 2003 den Waldtalweg-Marathon gelaufen. Weil ich sage, Mensch, so in der alten Heimat, das wäre ja cool. Was ich nicht beachtet hatte, ist, dass es vom Taunus nach Weilburg ja auch ein paar Höhenmeter gab. Ja, das hat mich dann etwas überrascht. Aber Landschaftsmarathon, habe ich festgestellt, ist noch viel geiler, als durch eine Stadt zu laufen. Habe dann angefangen, Landschaftsmarathons zu laufen. Habe den Rennsteig-Marathon gemacht. Der war ziemlich hart, das waren, glaube ich, damals 900 Höhenmeter. Und als ich dort ins Ziel kam, kamen die Leute vom Supermarathon ins Ziel, die 75 Kilometer gelaufen sind. Und da habe ich mir geschworen, ich will einmal auf der anderen Seite ankommen. Bin dann 2006 den Rennsteig-Supermarathon gelaufen in 8:05 und habe 2008 auf einen 100-Kilometer-Lauf trainiert in Biel. War in der Form meines Lebens und hatte dann einen Bandscheibenvorfall, den mein Orthopäde nicht als Bandscheibenvorfall erkannt hat. Und ich bin noch einen Trainingsmarathon mit 700 Höhenmetern gelaufen, der mir den Rest gegeben hatte, dass ich bis heute nicht mehr richtig auf die Füße gekommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Traum ist schon geplatzt. Ich wollte mit 60 nochmal Marathon laufen. Ich hoffe, ich krieg's einmal in meinem Leben noch hin.
Also du bist aber dann schon wieder in so ein anderes Extrem gewechselt mit dem Laufen 100 Kilometer, wenn man sich so was vorstellt, ja, unfassbar. Du warst fern der Eintracht, du sitzt jetzt hier und hast das T-Shirt EFC Donauadler an, zu Hause in Europa, also warst dann bei Ingolstadt, glaube ich, beruflich, hast die Donauadler gegründet, du hast gesagt, ab 2014, 15 wieder zurückgekommen und Heute wohnst du in Jena und bist wieder bei jedem Eintracht-Spiel oder bei fast jedem Eintracht-Spiel. Und als wir uns heute Morgen getroffen haben, hast du gesagt, du bist gestern mal nach Aue gefahren, um dir in Aue ein Spiel anzuschauen. Bist du jetzt wieder in dem Ding von 1987 mit 119 Spielen im Jahr?
Also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, um die 80 Spiele gesehen. Ich weiß auch, als wir in London waren, habe ich ja Mittwoch bis Samstag 6 Spiele geguckt. Das macht mega Spaß. Also es ist einfach ziemlich cool. Ich würde mich jetzt nicht als Groundhopper bezeichnen. Wir haben ja in der Szene Leute mit dem Thorsten, der letztes Jahr, glaube ich, auf 370, 380 Spiele kam. Das kann man so machen. Da geht es mir nicht darum, sondern ich finde jetzt gestern, ich wusste, ich fahre nach Frankfurt. Ich habe halt geguckt auf dieser genialen App Footballogy, welche Spiele es dann gibt. Und da habe ich dann gesehen, da spielt Aue. Ich hatte Wahl zwischen Aue und Würzburger Kickers. Und da habe ich mich dann für Aue entschieden. Ein Kultverein, Kultstadion. Also das nehme ich dann einfach gern mit und freue mich einfach daran. Ich bin aber nicht mehr derjenige, der sagt, ich will die meisten Spiele. Wir hatten ja früher eine Challenge gehabt. Wer scheitert als erstes aus und kann irgendein Spiel nicht sehen? Ja, und die Challenge habe ich. Nicht mehr bei der Eintracht versuche ich, alles dafür zu tun, jedes Spiel sehen zu können. Ich bin auch bei jedem Spiel. Auch bei denen, wo keiner sein darf. Aber ich nehme diese anderen Spiele jetzt mehr so als Events mit so Kultvereine, Todesfelde. Da musst du einfach mal gewesen sein. Ja, und du kommst rein, den ersten, den du siehst, ist Thorsten Mangel. Also das sind so Sachen, das ist einfach geil. Egal, wo du hinkommst, meistens ist da schon einer, du triffst jemanden oder wie in England, Tag vor Tottenham bis im Siebtliga-Pokalfinale und die komplette Eintracht-Fanbetreuung ist da. Also das ist schon geil.
Das ist ja geradezu ein schönes Schlusswort. Wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube, die Kassette ist voll. Viel mehr kriegen wir nicht unter. Anjo, das war ein super Ausflug in die 80er Jahre und irgendwie sind wir doch wieder zurückgekommen. Du hast ja gesagt, du hast den letzten Fankurier noch irgendwo redaktionell liegen, der wurde nie veröffentlicht. Ich glaube, das Museum würde anbieten, dass du die Letztausgabe machst, wo du dann auch die letzten Jahre nochmal reinbringst, was du jetzt gesehen hast im vergangenen Jahr. Es war ganz, ganz toll. Ich danke dir recht herzlich. Ich wollte noch mal sagen, was deine heutige Einschätzung der Eintracht ist, aber du kannst das auch gerne, du hast jetzt hier einen Zettel, den du mir noch vor die Nase hältst.
Genau, also bevor du jetzt hier Schluss machst, ich hatte das ja gefunden, einen Brief vom 27. Februar 97, der möglicherweise, sag mal, in Zusammenhang damit steht, dass es heute ein Eintracht-Museum gibt mit dir. Das möchte ich dir überreichen, frag mich nicht, wie dieser Brief in meinen Besitz gelangt ist. Er ist adressiert an einen gewissen Matthias Trummer in Hofheim. Das bist definitiv du und der Herr Lötzbeu hat dir damals geschrieben. Das ist der Brief, den ich dir mitgebracht habe und der ist sicherlich sehr viel wertvoller für das Museum als solches, denn eine nicht veröffentlichte Ausgabe. Ich habe dir auch noch meinen Arbeitsausweis als Fanclub-Beauftragter der Eintracht von 91 mitgebracht. Eine Autogrammkarte von einer verstorbenen Reporterlegende. Holger Obermann. Und die kennst du noch, dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Das ist die Stadionzeitung Saison 90-91 zum Spiel Eintracht gegen Köln. Da gibt es eine Blockfahne drauf zu sehen. Und diese Blockfahne ist deswegen etwas Besonderes, weil damals kamen die Sponsoren auf die Idee, die Blockfahnen zu sponsern für die Fanblock und überall war Werbung drauf. Und wir hatten damals Tetra Pak und ich habe dann mit Tetra Pak super Geschichten, die waren mega geil, total offen für Fanbelange. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, mach die Blockfahne, dann dürft ihr sie selber hochziehen. Oder wir kriegen eine Blockfahne, die ziehen wir hoch, ist keine Werbung drauf. Und Tetra Pak hat sich darauf eingelassen, keine Werbung drauf zu machen. Deswegen hat mir die einzige Blockfahne
ohne Werbung.
Ohne Werbung.
Das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich ganz kurz den Zuhörenden noch erzählen. In dem Brief, den du mir übergeben hast, da habe ich die Eintracht auch mal wieder angeschrieben. Es wurde ja auch damals, manchmal war es schwierig. Sehr geehrter Herr Thoma, wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 3. Februar 97. Leider sind wir in unserer Geschäftsstelle nicht im Besitz der von Ihnen gewünschten Unterlagen. Da habe ich irgendwelche alten Sachen gesucht, die haben Sie nicht gehabt. Absage, toll, vielen Dank. Und zur Blockfahne habe ich noch die Erinnerung, die wurde ja dann im G-Block drüber gezogen. Die Hessekomme, weiße Fahne, wahnsinnig schön. Und dann gab es einen Fanclub, der war dafür verantwortlich. Dann hat es bei dem Spiel geregnet und die lag am Ende oben total verdreckt. Wer hat die dann mit runtergenommen und wer hat sie wieder gereinigt?
Boah, keine Ahnung.
Weil das war wirklich, die war danach total verdreckt.
Ja, ich kann mich an die Situation jetzt, wo du sagst, kann ich mich auch daran erinnern. Ich ich weiß, dass mir das nicht egal war und dass ich möglicherweise irgendwie meine Finger im Spiel gehabt haben könnte, aber ich kann mich nicht an eine böse oder negative Reaktion von Tetra Pak erinnern. Wie gesagt, das war eigentlich für die Fans der geilste Sponsor, den es gab.
Liebe Zuhörer, die Blockfahne wurde wieder gereinigt. Sie wurde sogar mal mitgenommen. Wir haben die in München mal hochgezogen. Da haben die ganz schön gestaunt. Erste Blockfahne ohne Werbung haben wir bei der Eintracht alles gehabt. Das war Anjo Scheel. Das war der Podcast Eintracht vor Main. Wir gehen jetzt kurz ins Museum und dann schauen wir uns den Heimsieg gegen St. Pauli an. Und nächstes Jahr sehen wir uns in der Champions League. Hoffentlich immer auf offiziellen Wegen, Anjo, im Stadion. Dankeschön.
Dankeschön.